Tribünengeflüster, das Sportthema der Woche.
Drama in der Super League. Der FC Zürich verliert zum fünften Mal nacheinander und trotzdem ist der Miloš Malinović immer noch Sportchef. Wir fragen uns, wie lange noch. Dafür nicht mehr bei IB ist der Giorgio Contini als Trainer. Sein Nachfolger ist der Gerardo Seoane, der IB jetzt plötzlich wieder träumen lässt von einem Meistertitel. Und von dem können auch Thuner langsam träumen. Sie sind immer noch an der Tabellenspitze und wir fragen uns, sind tatsächlich schon Meisterträume angebracht im Berner Oberland? Die grosse Diskussion jetzt im Tribünengeflüster. Herzlich willkommen beim Tribünengeflüster, dem Sportpodcast von CH Media. Mein Name ist Raphael Gutzwiller und ich freue mich sehr, habe ich wieder zwei Arbeitsgespendli hier aus der CH Media Sportredaktion. Herzlich willkommen, Frosa Schmidt-Bechtel und Stefan Weiss. Hallo zusammen.
Hallo miteinander.
Hallo miteinander.
Wir haben das Vergnügen, ich liebe Fußball zu reden, die Super League, und ich glaube, es gibt ein paar Themen, die wir doch ein diskutieren können. Mit was wollen wir am liebsten anfangen?
François, mach dir einen Vorschlag.
Zürich geschnetzelt.
Jetzt wollen wir gerade mit dem einsteigen, dass hier Zürcher Clubs, kann man sagen, die sind die letzten drei in der Liga. Und ich glaube, vor allem einer davon überrascht, nämlich der FC Zürich, der jetzt fünfmal nacheinander verloren hat. Stefan, du als Zürcher, erstens mal, was macht das mit einem? Und zum anderen, wo sind die Gründe?
Also, was macht das mit einem? Bei den Zürcher, die so denken wie ich, und das ist hoffentlich und ziemlich sicher die Mehrheit, nämlich, die sich eher am FCZ zugetan fühlen, die leiden extrem im Moment. Und zwar nicht nur wegen diesen fünf Niederlagen, weil dann könnte man ja sagen, okay, mit jeder Niederlage mehr wird die Wahrscheinlichkeit grösser, dass es auch wieder besser wird. Nein, das Problem ist irgendwie, man sieht kein Ende und hat das Gefühl, wenn es dann mal einen Sieg gibt, ist das noch lange nicht eine Kehrtwende, wo das Ganze wieder zum Guten führen wird. Weil, ja, jetzt mal einfach so schnell als Fazit gesagt, ist es einfach so, dass das Problem viel tiefer geht als über eine Niederlagenserie. Und das ist ja das, was das Publikum im Moment extrem umtreibt im letzten Grund. Dass man wirklich das Gefühl hat, der Club ist irgendwie von innen her am zerfallen. Und für das gibt es natürlich mehrere Gründe, über die wir dann nachher noch diskutieren können.
Definitiv ja das Gute für dich oder für die Zürcher, die es mit dem FCZ halten. Also GC läuft es auch nicht so viel besser. Aber jetzt bleiben wir mal beim FCZ. François, wo siehst du die Gründe?
Ja, wie es der Stefan sagt, der Club ist am. Ja, wie so eine gewisse Fühlnis hat ihn befallen. Und im Moment fehlt einem ein bisschen der Glaube, dass die Leute selber die Fühlnis können aufhalten können. Dass das Gebilde nicht völlig in sich zusammengeht. Weil eben die Steine anfangen zu bröckeln, verfaulen. Und ja, Gründe. Es ist ein Führungsproblem, das der FC Zürich hat. Es ist nicht, natürlich, es ist keine überragende Mannschaft, die hier auf dem Platz steht. Aber das primäre Problem ist nicht auf dem Platz, sondern außerhalb. Das haben die Fans längstens auch erkannt. Man hat nicht das Gefühl, als ob da irgendetwas passieren würde, als ob sich die Leute dem überhaupt bewusst sind. Stattdessen schützt man sich gegenseitig, applaudiert sich gegenseitig. Es ist eigentlich richtig, dass man sich gegenseitig unterstützt, aber ich habe die Befürchtung, dass man nicht genau her schaut, was passiert da eigentlich mit uns und unserem Club, und dass man auch genug konsequent miteinander umgeht.
Ich glaube, du sprichst, obwohl du den Namen noch nicht genannt hast, es geht, glaube ich, sehr fest um den Sportchef, um den Miloš Malinović. Und natürlich auch der Präsident D'Angelo Canepa. Und vielleicht, wenn wir ganz kurz reinhören, was nämlich D'Angelo Canepa nach der Niederlage jetzt gegen Lausanne gesagt hat, wo er über Luke gefragt worden ist, was es mit ihm macht, dass die FCZ-Fans inzwischen schreien Malinović raus.
Ja gut, es war nicht der Miloš, der heute die Goal nicht verhindert hat oder Goal nicht gemacht hat. Also, von dort, das hat jetzt mit dem Miloš gar nichts zu tun. Nein, das ist,
Aber er stellt die Mannschaft zusammen?
Ja, wir stellen miteinander die Mannschaft zusammen. Und die Mannschaft, die hat Potenzial, die hat Qualität, ist überhaupt keine Frage. Wir haben auch viele Talente, die wir in diesem Kader drin haben. Das ist, braucht halt manchmal auch ein bisschen Zeit. Und nochmal, wir haben im Moment einfach kein Spielglück, aber es hat nichts mit dem Miloš zu tun.
Okay, kein Spielglück.
Also, ja, es ist eine Hilflosigkeit, fast nicht zu überbieten. Tut mir leid, was er da sagt. Also, das Argument, ist nicht der Sportchef, der auf dem Platz steht, wo muss Goal schiessen. Das kannst du bei jedem Trainer anbringen und bei jedem Trainer, den du entlohnt hast. Also, das ist so ein schwaches Argument, denn kein Spielglück ist auch ein bisschen lässt auf Verzweiflung schliessen. Also, dann sage ich, ich würde eher beim Angelo Canepa jetzt mal anfangen anzuschauen, als beim Miloš Malenović. Schlussendlich steht er in der Verantwortung.
Bin ich nicht ganz einverstanden. Natürlich steht Angelo Canepa als Clubbesitzer und als Präsident in der Verantwortung. Aber ich finde, er hat doch irgendwie noch wie mehr Kredit verdient. Oder er ist der, der das Ganze finanziert. Er stellt mit seiner Frau zusammen das Geld zur Verfügung, deckt Defizit. Natürlich, er ist dafür verantwortlich, dass ein Miloš Malenović jetzt Sportchef ist. Aber wenn wir über den Zustand vom Club und von der Mannschaft reden und auch über das Zusammenspiel und die Befindlichkeit von der Fan und von der Südkurve, dann müssen wir viel mehr auf den Miloš Malenović fokussieren, weil es ist einfach ein Fakt, dass seit er Sportchef ist, einfach mit dem FCZ nur bergab geht, mit ein paar wenigen Ausschlägen. Und dann, finde ich, muss man nicht auf den gehen, der jetzt seit 20 Jahren Präsident ist, wo klar in diesen 20 Jahren auch viel Misserfolg gehabt und hat müssen verantworten. Aber der jetzige Zustand ist wirklich einmalig in den letzten Jahrzehnten von diesem Club. Und das muss man einfach, man kann es zeitlich begründen, muss man am Sportchef aufhängen und ja, dort liegt das Problem, sportlich, weil der Sportchef ist der, der die Mannschaft zusammenstellt. Es ist ehrenwert, wenn der Angelo Canepa sagt, ja, wir haben die Mannschaft selber zusammengestellt, aber so das Netzwerk und Scouts und die das Ganze, das Profiling machen, das ist der Sportchef mit irgendwelchen Mitarbeitern. Und wenn die Mannschaft nicht funktioniert, dann ist der Sportchef zu 100% für das verantwortlich. Und darum würde ich sagen, wenn wir eine Person rausnehmen und darüber reden, dass es im FCZ schlecht geht, auf allen Ebenen, dann ist es der Miloš Malenović.
Frosa, du hast vorhin nicht ganz mitgegangen. Wie siehst du jetzt die Argumentation von Stefan?
Ja, wie gesagt, wir werden uns da heute nicht mehr einig, glaube ich. Ich sage, man muss zu oberst oben anfangen. Also, Angelo Canepa hat sich entschieden, der wird Sportchef. Angelo Canepa, hoffe ich zumindest, ist immer noch in die wichtigsten Entscheidungen involviert. Hat mit seiner Frau, hoffe ich und denke ich, immer noch das stärkste Gewicht in dem Club. Also er gibt die Linie vor. Und im Moment hat man fast das Gefühl, oder fragt man sich, gibt da wirklich noch die Linie vor? Also ich habe es auch sehr hilflos gefunden, die Argumentation nach der Entlassung von Mitchell van der Kach, vom Trainer. Also ja, die wichtigen Spieler sind zu mir ins Büro gekommen und haben gesagt, es geht nicht mehr weiter mit dem Trainer. Ich kann mir bringen als Präsident und dann den Trainer schicken. Ich habe aber das Gefühl, es ist auch schon anders herum gewesen, beim FC Zürich. Und dann muss man schon auch vielleicht ein bisschen genau herschauen, was sind das für Spieler, die sich beschweren und wieso tun sie sich beschweren. Ich höre einfach, genannt worden ist unter anderem der Yannick Brecher, oder der Goalie. Eine Institution in dem Club, zweifellos. Aber ich höre, dass sein Stellvertreter, Silas Huber, muss eine Riesenbombe sein im Goal.
22 Nazi Goli.
Ja, er muss extrem gut sein. Ich höre von ganz vielen Leuten, die den Nachwuchs extrem gut kennen in der ganzen Schweiz. Der Van der Kach soll darüber nachdenken, soll ich den Goli wechseln? Ja, dass dann eine Institution wie der Yannick Brecher keine Freude daran hat. Das kennst du, glaube ich, Raffi, auch aus Luzern, oder? Wo man versucht hat, mal an der Ikone Zibung zu rütteln. ja, du musst mich fragen, für was hole ich einen Trainer? Also, hole ich einen Trainer, um die Mannschaft besser zu machen, zum Erfolg haben? Oder ist er einfach nur eine Marionette? Und das hat man dann schlussendlich einfach dann ein bisschen als Gefühl gehabt, bei dem Herr van der Kach, wo ich am Anfang gefunden habe, wow, gute Wahl.
Eben der Trainer hat ja schon müssen gehen. Ist das ein bisschen eben Marionette gewesen, also aus deiner Sicht? Ist das ein bisschen vorgeschoben worden? So ein bisschen, ja, quasi zum Sündenbock gemacht worden, obwohl es vielleicht eben viele andere Gründe gibt, warum es so läuft, wie es läuft?
Ja, also ist einerseits vielleicht eben die Marionette gewesen, jetzt in dem ganzen Konstrukt, wie sich so offenbart hat. Aber er ist letztlich natürlich ein Bauernopfer gewesen, ja. Wie es halt so oft ist im Fußball, wenn der Erfolg nicht da ist, dann muss als erstes nicht der Sportchef gehen, nicht der Goalie und nicht der Mittelstürmer, sondern natürlich der Trainer. Von dem her ist er neu mit ein armer Sieg gewesen, sage ich jetzt mal, in dieser ganzen Gemengelage. Und sicher nicht der Hauptschuldige an dieser Krise. Man muss aber auch sagen, dass der FCZ unter Mitchell van der Kach auch nicht irgendwie erkennen lassen hat, dass irgendwie eine Entwicklung da ist. Dass man irgendwie das Gefühl hat, es ist jetzt irgendwie so eine sogenannte Resultatkrise. Man spielt zwar gut, aber die Resultate passen jetzt gerade nicht, weil vielleicht ein Fehler hinten zu viel passiert, ein Goal vorne auf läppische Art und Weise vergeben worden ist. Nein, es ist wirklich so, die Mannschaft hat eigentlich wie keine Entwicklung gezeigt in den 3 Monaten, wo er Trainer war. Und paradoxerweise muss man sagen, das beste Spiel, das der FCZ gemacht hat in dieser Saison, fußballerisch, war das allererste. Wo sie dann zwar auch 3-2 verloren haben gegen Sion, weil sie in den letzten 10 Minuten 3 Gegengole bekommen haben. Aber das war eigentlich bis in die Schlussphase ein Match, wo man das Gefühl hat, wow, die Mannschaft geht mit einem Plan auf den Platz. Und das ist nachher alles weg gewesen. Also dort muss ich schon auch sagen, kann man nicht nur sagen, der Trainer ist jetzt einfach ein Opfer, das vorgeschoben worden ist, sondern er hat jetzt irgendwie in diesen 3 Monaten keinen Nachweis herbringen, dass er ein guter Trainer ist und die mit dieser Mannschaft irgendetwas erreicht.
Ja, und jetzt ist Dennis Hediger Interimstrainer, bis jetzt auch noch nicht eine erfolgreiche Bilanz. Ist wahrscheinlich auch besonders schwierig für ihn. Ich nehme an, er will sich jetzt irgendwie in dieser Super League beweisen und dann ist das sicher nicht die einfachste Situation.
Ja, für ihn ist es schwierig und er hat es jetzt irgendwie offenbar aber auch nicht angebracht. Das ist auch immer natürlich ein Kritikpunkt, dass jetzt irgendwie die Mannschaft wenigstens in einem ersten Moment einen neuen Impuls, der Mannschaft könnte irgendwie einen neuen Impuls geben, dass jetzt irgendwie man über ein dreckiges Spiel vielleicht gleich noch irgendwie sich einen Punkt oder vielleicht sogar einen Sieg erkämpft. Also es ist dann schon, es ist ja immer so, mittelfristig bewegt ein Trainerwechsel sehr wenig. Aber kurzfristig ist es doch meistens so, dass irgendwie die ersten paar Matches dann gut laufen. Wenn du natürlich als Interimstrainer kommst und gerade 3-mal verlierst und die Leistungen auch nicht stimmen, dann ist es natürlich schon irgendwie, das muss für den Dennis Hediger extrem enttäuschend sein. Oder? Und ich bin jetzt da sehr gespannt, wie es weitergeht, weil aufgrund von der hat er keine UEFA Pro-Lizenz. Er kann eigentlich nicht die Mannschaft nur 3 Wochen trainieren, das heisst, nach der Nazi-Pause müsste ein neuer Trainer kommen. Man kann aber mit einer Geldeinlage und irgendwie einer Sonderbefugnis darf, glaube ich, der Trainer länger bleiben, auch wenn er das richtige Diplom nicht hat. Und ich bin jetzt gespannt, ob der FCZ an ihm festhält. Und jetzt kommen wir wieder zur Person Miloš Malenović. Der Sportchef und Dennis Hediger, der Trainer, sind ja eng miteinander verbandelt, weil der Malenović der Berater war vom Hediger, wo dieser noch Fußballer war. Also irgendwie, das ist dann auch wieder eine ganz gefährliche Konstellation. Haltet er an ihm fest, weil er an ihm glaubt? Haltet er an ihm fest, weil es keinen anderen guten Nachfolger fühlt? Oder haltet er an ihm fest, weil es einfach halt irgendwie aufgrund von der Vergangenheit noch geschäftlich miteinander verbunden sind.
Gut, ich würde an Miloš Malenović nicht zu viel Sentimentalität zusprechen. Also, wenn er so würde denken, dann wäre Ricardo Moniz hätte nicht müssen gehen. Also, das war sein Trainer gewesen, den hat er ausgewählt, hat ihn lange schon gekannt. Ja, also dort, glaube ich, ist der Miloš Malenović knallhart. Da schaut er nicht gross auf persönliche Befindlichkeiten, auch nicht auf seine eigenen. Ja.
Wie ist es eigentlich von Kanepa zum Malenovic? Gibt es dort irgendwelche Gründe, wieso sich der Ancelo Kanepa so sehr vor Miloš Malenovic anstellt? Man liest immer wieder und hört immer wieder, dass dort irgendwelche Abhängigkeiten sollen bestehen, dass eben Malenovic den Anteil vom Club kauft, vielleicht sogar schon gekauft hat, vielleicht irgendwelche Vorverträge existieren. Was ist euch ein Gefühl?
Puh, schwierig. Also, das geht ja schon eigentlich um das Gerücht vom ersten Tag an, wo der Miloš Malenovic dort angefangen hat zu arbeiten als Sportchef. Oder zuerst noch als Berater, glaube ich, vom Präsidenten oder vom Präsidenten-Ehepaar. Weil das hat doch alle sehr, sehr überrascht, dass er beim FCZ den Job bekommt. Ist auch nicht unkritisch, weil seine Vergangenheit ist die von einem Spielervermittler oder Spielerberater. Und wenn man den Ancelo Kanepa kennt, in seiner langen Karriere als Präsident, hat es Mengen Spielerberater gehabt, die keinen Zutritt mehr hatten oder auch keinen Zugang mehr zu ihm hatten, wo er wirklich in die Wüste gewünscht hat. Und dann wird der Malenovic kommt der Job über. Und natürlich, vom ersten Moment an fragt man sich, wieso? Und beim Wieso kommt man dann halt relativ schnell drauf, okay, Miloš Malenovic hat gut Geld gemacht. Miloš Malenovic hat Connections im Balkan zu Leuten, die auch sehr gut Geld gemacht haben im Fußball. Also wird er wahrscheinlich, denn das Konstrukt wird er wahrscheinlich am Ancelo Kanepa oder den Kanepas unter die Arme gegriffen haben finanziell, wird er ihnen geholfen haben, wird Anteil gekauft haben, weiss ich was. Bis heute ist einfach nichts von dem bewiesen. Es ist eine Mutmassung, ob bösartig oder nicht, lassen wir jetzt einfach mal offen. Nach aussen, dann komme ich wieder zurück zu dem, wer führt den Club und wo ist am Kanepa oder wo ist die Linie von der Kanepas? Und das verwässert für mich immer mehr. Es ist immer weniger, also für mich nach aussen wirkt es so, steckt immer weniger Kanepas in dem FCZ. Und dann kommt man ja dann schlussendlich drauf, okay, wem gehört quasi der Rest vom FCZ und wieso hat es so weit kommen können? Und das glaube ich, ja, dass nur daran liegt, dass der Miloš Malenovic Sportchef jetzt ist, ich weiss es nicht.
Also ich glaube, was man kann ausschliessen kann, ist, dass der Miloš Malenovic oder Leute aus seinem Umfeld, wo er im Rücken hat, schon irgendwelche Anteile am Club gekauft haben. Ich glaube, das könnte man nicht unter den Teppich kehren. Das müsste auch... Genau. Das ist eine Aktiengesellschaft, das müsste transparent gemacht werden und das ist nicht der Fall. Aber ich bin überzeugt, dass irgendwie der Malenovic und Ehepaar Kanepa oder der Malenovic und der FCZ in einem ganz anderen Verhältnis zueinander stehen, als in einem gewöhnlichen Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Verhältnis, wie es normalerweise ist bei einem Sportchef. Weil wenn man so ein bisschen den Weg oder die Art von Ancelo Kanepa ein bisschen kennt und verfolgt hat, dann ist es irgendwie ganz klar, dass der Malenovic im Club schon auf irgendeine Art verstrickt ist, weil sonst wäre er schon lang geflogen. Weil der Vorwurf, dass der Malenovic unentlassbar ist, dass er nur drum immer noch im Amt ist, weil er eben genau mit dem Club verbandelt ist, der steht ja schon relativ lang im Raum. Der steht seit 2 Jahren im Raum, seit er das Amt als Sportchef antreten hat. Und die Stimmen sind immer lauter geworden, seit es dem FCZ eben sportlich nicht gut geht. Und der Ancelo Kanepa ist ja der Erste, wenn solche Gerüche aufkommen im Umfeld und bei den Medien, ist ja der Erste, der dann sofort anfängt zu rufen, sind alles Ahnungslose, sind alles Vollidioten.
Fake News.
Haben all keine, genau, Fake News und so. Und A, das sagt er nie in dieser Direktheit, wie er es bei anderen Themen macht. Und B, wenn es wirklich Fake News wären, hätte Ancelo Kanepa, der Miloš Malenovic, schon lange rausgerührt, um eben genau zu beweisen, es stimmt nicht, was alle sagen. Er ist nicht verbandelt, er ist einfach nur ein Angestellter, der einen Vertrag hat und ich löse den Vertrag auf. Und sportlich gesehen hat er ja 100'000 Argumente, um den Malenovic im Moment rauszurühren. Und dass das nicht passiert, ist für mich das absolute schlagende Hauptargument, dass eben der Miloš Malenovic irgendwo schon ein Fuß oder wenn es auch nur der grosse Zehen ist, aber irgendetwas von ihm ist in diesem Club drin.
Ja, das ist, kann man wahrscheinlich mitgehen. Es ist sehr spannend, um zu sehen, wie das weitergeht. Wir haben jetzt gehört, der FCZ hat einen Trainer entlassen. Ebenfalls einen Trainer entlassen hat IBE. Und darum machen wir jetzt glaub, den Switch, dass wir über IBE reden. Giorgio Contini ist weg und Gerardo Siani ist wieder rum. Was habt ihr als erstes gedacht, als ihr das mitbekommen habt?
Ja, das... Es ist ein bisschen herb für den Giorgio Contini, weil was ist es gewesen? 2 Tage nach dem letzten Spiel, das er gemacht hat mit IB, ist er entlassen worden. Und einen Tag.
Mittag nachher, ja. Donnerstagabend haben sie in Zürich gespielt.
Donnerstag, genau, nicht am Mittag.
Freitagmittag ist er entlassen.
Freitag ist er entlassen und am Freitag wird auch schon sein Nachfolger bekannt gegeben. Also, es war ein bisschen von längerer Hand geplant. Also das machst du nicht, auch wenn die Connections weiterhin gut sind zwischen IBE und Ceoane, das machst du nicht in dieser kurzen Zeit. Also sprich, das hat man aufgeleiset. Wäre jetzt noch spannend gewesen, was wäre passiert, IBE brillant gespielt hätte an dem Donnerstag und hoch ausgewonnen hätte. Wahrscheinlich anders.
Ich kann mir noch vorstellen, dass man vielleicht einfach die Nazi-Pause warten wollte und nach dem Donnerstag gefunden hat, komm, wir machen jetzt schon vorher. Also, ist ja ein komischer Zeitpunkt,
dass man sagt,
Donnerstag und Sonntag spielt man und dann macht man in dieser Zeit einen Trainer.
Auch das ist schon vorbereitet. Und das ist natürlich ein Stich ins Herz vom Trainer, der muss gehen, oder? Weil rückblickend weiss ich habe eigentlich keine Chance mehr gehabt. Das ist hart. Und trotzdem irgendwo durch ein bisschen nachvollziehbar, dass IBE den Trainerwechsel vollzieht. Die Ansprüche sind enorm hoch und die Ansprüche hätte Giorgio Contini nicht können erfüllen. Jetzt kann man sich fragen, sind die Ansprüche zu hoch? Das werden wir jetzt sehen. Mit dem Ceoane ist einer dort, der weiss, wie es funktioniert.
Also mich hat es überrascht, dass der Ceoane zurückkommt. Nicht, dass der Contini entlassen wird. Eben, das hat man irgendwie, schon seit Wochen hat man immer wieder davon geredet, es ist das Spiel von der letzten Chance und dann haben sie dann gleich vielleicht wieder mal gewonnen oder einen Punkt geholt und so. Aber dass das früher oder später wird es enden für den Giorgio Contini in Bern, ist irgendwie schon seit längerer Zeit klar gewesen. Aber dass der Gerardo Ceoane zurückkommt, das hat mich überrascht, weil ich hätte nicht gedacht, dass er nach diesen, was sind es gewesen, knapp vier Jahren in Deutschland so schnell überhaupt noch mal neu mit einsteigt, wieder, nach nur ein bisschen mehr als einem Monat nach der Entlassung in Gladbach und dass er zurück in die Schweiz kommt, was ja eigentlich, wenn es IBE ist, neu mit durch ein Rückschritt ist. Oder? Er geht 2021 von der Schweiz weg in die Bundesliga, wird dort zweimal entlassen und nimmt dann mutmaßlich das erste Angebot, das er hat seit dieser Entlassung in Gladbach, das in der Schweiz an. Das ist, kann man als Rückschritt bezeichnen. Und dass das IBE gelungen ist, ihn zu holen, das hat mich überrascht. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, ist für IBE ist das ein Coup, dass sie ihn geholt haben, weil A ist er ein super Trainer, er ist eine gewinnende Persönlichkeit, die bei den Leuten gut ankommt. Und das ist jetzt irgendwie, man hat das auch irgendwie rund um das Spiel gegen den FC Basel gestern gemerkt, das ist irgendwie das Publikum hat wieder Freude gehabt an IBE und am Spiel, obwohl das Spiel relativ von magerer Qualität war. Aber er hat irgendwie allein den Namen Gerardo Ceoane hat jetzt irgendwie etwas ausgelöst, wo nochmal ein bisschen darüber ausgeht, als nur einfach der normale Effekt vom Trainerwechsel.
Mm-hmm. Der Gerry Ceoane hat 3-mal den Meistertitel geholt hat mit IBE und irgendwo eben auch dort also vom Höhepunkt gegangen ist in die Bundesliga, ist es auch mega ein Risiko, dass er zurückkommt zu IBE, wenn er jetzt scheitert. Erstens kann man dann vielleicht sagen, da kann es irgendwann nicht mehr Trainer liegen, mm-hmm, oder, bei mm-hmm. IBE, aber für ihn selber kann es natürlich auch ein Risiko sein, oder, jetzt nachdem er in Deutschland gescheitert ist.
Quasi. Ja, ich glaube nicht, also diese Saison nicht. Ich habe das Gefühl, wenn es die Saison nicht klappt mit dem Meistertitel, dann macht man das nicht am Gerardo Ceoane fest. Dann sucht man Gründe irgendwo anders. Weil er hat so einen riesen Bonus. Durch das, dass er 3-mal Meister geworden ist, eben, er hat den höchsten Punkteschnitt in der Super League aller Zeiten von einem Trainer. Ja, an dem kannst du im Moment wirklich nicht rütteln. Es gibt nichts zu rütteln am Seoane. Und ja, nächste Saison dann, falls diese Saison nicht sollte klappen, nächste Saison würde es dann an sie gemacht gehen, auch bei ihm. Aber diese Saison, da ist ja völlig safe.
Mhm. Jetzt eben, das hat es 0-0 gegeben zum Auftakt, immerhin. Also mal zu 0 gespielt. Bei IB, aber wie hast du jetzt das Spiel verfolgt, Stefan?
Es ist noch spannend gewesen, IB ein bisschen zu verfolgen oder zu analysieren in diesem Spiel. Und sie, was ja erstaunlich ist, dass sie das grosse Problem, das sie jetzt schon hatten, die ganze Saison, ist ja das Abwehrverhalten und die Verteidigung, die immer wieder Fehler gemacht hat. Sie haben extrem viel Goal kassiert. Ich glaube, vor dieser Runde hat nur der FC Winterthur, der ja abgeschlagen letzten ist, mehr Gegengoal kassiert von der ganzen Super League. Sie haben irgendwie 3 Monate nie mehr zu Null gespielt gehabt. Und dann kommt das Spiel gegen den FC Basel und eben noch gegen das Team mit einer guten Offensive und dann plötzlich spielen sie zu Null. Oder? Und das ist natürlich auf den ersten Blick ist das wahnsinnig. Da denke ich, wow, der Trainer hat in anderthalb Tagen da irgendwie auf einen Knopf gedrückt und ein Wunderding geschafft. Und sie haben auch wirklich gut verteidigt. Aber sie haben natürlich jetzt in diesem Spiel auch ein bisschen anders, sind sich taktisch ein bisschen anders auftreten als in anderen Matches. Also es war schon von Anfang an so ein bisschen ein Spiel gewesen, wo sie eher auf Defensive geschaut haben und was sie eigentlich nicht wollen aufgrund von ihrer Spielweise, wie sie sich auch präsentieren. Darum wird es jetzt spannend sein, in den nächsten Matches verfolgen, wie es defensiv verhalten wird klappen, wenn sie dann wieder führen spielen, Spiel dominieren, offensiv sein. Ob dann das gute Abwehrverhalten kann anhalten oder ob es einfach in dem Match isoliert betrachtet aufgrund von der taktischen Begebenheiten so gut geklappt hat.
Ja, und muss man schon auch sehen. Also sie haben fast eine Halbzeit mit einem Mal weniger gespielt. Also dann ist es fast zwangsläufig in der zweiten Halbzeit, dass sie Safety First spielen. Finde ich, haben sie sehr gut gemacht. Eine extrem solidarische Teamleistung, weit weg von Brillanz, aber das hat es jetzt da in dem Spiel auch nicht wirklich gebraucht, ist nicht gefragt gewesen. Eben, erst recht, wenn man eine Halbzeit mit einmal weniger spielt. Und ich finde schon, ein bisschen Seoane hat man dann eben schon gespürt, oder? Also, das ist eine Aura und die hat er sich erarbeitet in dem Bern. 3 Meistertitel, dem glaubt man, was er erzählt. Dort in Bern, dort tut er das auch ein bisschen aussenden, die Unbesiegbarkeit, er strahlt das aus. Und ich glaube, das überträgt sich auf die Mannschaft. So ein bisschen Selbstbewusstsein, da hat er ja gesagt, wir wollen wieder ein selbstbewusster Club sein, ein Nummer 1. An dem wird er jetzt gemessen und ich glaube, es gibt keinen besseren in der jetzigen Situation für IB, wo der Club wieder herführen kann, wo er sich gern selber sieht.
Ich finde, da noch dazu zu sagen, ich finde auch die Art, wie er kommuniziert, auch gegen aussen, habe ich wirklich eindrücklich gefunden in diesen 2-3 Tage, wo er dann da war. Er hat davon geredet, ja, er freut sich zurückzukommen auf Bern, er kennt dort viele Leute, er hat jetzt so ein bisschen die romantische Note eingebracht, aber nicht zu fest, also überhaupt nicht irgendwie auf eine kitschige Art und Weise. Dann steht er irgendwie an und vermittelt ein gewisses Selbstbewusstsein, ohne dass das irgendwie arrogant wirkt. Und markiert aber sofort auch der Chef, er hat so nach dem Spiel im Interview auf dem TV-Sender Blue hat er gesagt, er sei mit vielem nicht einverstanden gewesen. Und zwar so ein bisschen, es ist fast ein bisschen um Detailfragen gegangen, so die Art, wie sich der Ersatzspieler aufgewärmt haben, etc. Und hat dann so gesagt, ja, da müssen wir uns halt gegenseitig kennenlernen. Man kennt mich zwar in Bern. Damit hat er wie einen Flock eingeschlagen, ich bin eigentlich ein grosser Name. Aber man muss mich auch in meiner Arbeitsweise kennenlernen. Dann ist er wieder einen Schritt zurückgegangen, um zu sagen, ja, ich bin quasi, er hat sich ein bisschen auf die Augenhöhe der anderen begeben. Hat gesagt, das muss sich jetzt alles irgendwie einspielen, bis es dann alles so ein bisschen nach einem richtigen Gusto läuft. Und dann hat er sich dann korrigiert und gesagt, also nach meinem Gusto. Also hat er wieder gesagt, ja, Er redet dann eben nicht vom ja, wir sind Trainerstaff und tut dann so, wie wenn der Goalie-Trainer und der Athletiktrainer gleich wichtig wären, wie er, der die taktische Linie vorgeht. Und er steht allen Zeiten schon, es muss nach meinem Gusto laufen. Und einfach so die Tonalität, die er dort angebracht hat, sind nur wenige Sequenzen gewesen am Fernsehen, und ich so gedacht, wow, der ist kommunikativ extrem stark und dem glaubt man, dass er wirklich eine Mannschaft kann als Einheit formen, dass er wirklich kann vorausgehen und die Leute an das glauben, was er vorlebt.
Das ist vielleicht der Unterschied von ihm zu vielen anderen Trainern. Er überlässt praktisch nichts am Zufall. Also der ist so gut vorbereitet auf alles. Weit über das Taktische aus. Was sage ich in einem Interview? Wie sage ich es? Das ist alles vorher durchdacht. Und er studiert ja auch, hat mir mal erzählt, er studiert grosse Trainer, wie sich die verhalten in einem Interview. Und da geht es nicht darum, zum Abschauen und zum Kopieren. Aber es geht um Inspiration. Beim Seoane habe ich darum trotz allem immer das Gefühl, es ist er selber, der da redet. Und ich glaube, jetzt in Deutschland, die vielen Jahre, die er jetzt noch in Deutschland verbracht hat, wo der Druck nochmal ein ganz anderer ist, wo richtig eins aufs Dach überkommst, und er hat ja Clubs gehabt, wo es nicht einfach gsi ist. Also, ein Leverkusen, wo nicht in einer guten Phase gsi ist, ein Gladbach, wo auf dem absteigenden Ast ist, schon lange nicht mehr das grosse Gladbach von Günter Netzer Zeiten und weiss ich was, und später noch Matthäus, und, Da hat er nochmal extrem dazugelernt. Also ich habe das Gefühl, der ist im Moment wahnsinnig ein kompletter Trainer. Und jetzt muss ich gerne noch etwas aufnehmen vom Stefan. Oder du hast es, glaube ich, gesagt, ein Schritt zurück, oder? IB ist ein Schritt zurück, Raffi, hast du gesagt. Oder könnte ein Schritt zurück sein. Vielleicht ist es ein Schritt zurück, aber mach einen Schritt zurück und mach nachher wieder zwei Führerschein. Also, wir wissen, Seoane hat spanische Wurzeln. Ich glaube, das ist immer noch irgendwo in ihm drin, dass er mal die Spanien wird als Trainer Spuren hinterlassen will. Als Spieler ist es mir nicht so ganz gelungen bei La Coruña. Ich finde es super, dass er sich nicht eine ewig lange Auszeit nimmt, sondern die nächste Herausforderung. Er signalisiert ja so, ich will arbeiten, das ist meine Berufung, ich will hier auf dem Platz stehen. Er macht es, er redet nicht nur davon, und finde ich super.
Ich kann eigentlich nur mit allem mitgehen, was du gesagt hast. Bezüglich Vorbereitet ist mir etwas geblieben, als er damals Cheftrainer worden ist beim FCL. Das war ja ewig lang vorher U21-Trainer gewesen, und nachher ist er befördert worden zum Cheftrainer. Und an seiner Antritts-PK ist er jedem Journalist die Hand schütteln und hat, glaube ich, von allen den Namen gewusst. Also das sagt, wie vorbereitet der Mensch ist. Und das ist bei allem, ist er, glaube ich, so akribisch, dass er wirklich genau weiss, was ihn erwartet, auch vom Gegner und so weiter. Und so fort. Das ist einfach so eine kleine Anekdote, die ich einfach beeindruckend gefunden habe, weil ich das zuvor noch nie einem Trainer erlebt habe. Dann machen wir noch den Gump, weil IB ist momentan nicht das Nummer 1 im Kanton. Thun ist das Oberste. Wenn wir noch ganz kurz über den Überraschungsleader reden, weil es ist ja schon unglaublich, die haben 6 Punkte Vorsprung an der Tabellenspitze. Also klar, die ganze, also rund um Thun, das hat man auch gehört gehabt, rund um das Spiel, was hatten gegen Sio, hat es auch beim Fernsehsender Blue eine Umfrage gemacht von den Fans, und es gibt tatsächlich schon Fans, die an den meisten Titel glauben, aber ich glaube, so richtig wahrscheinlich auch schon noch nicht. Aber was macht das Thun aus im Moment,
Stefan? Hat schon Meistertrikots gucken lassen, eigentlich?
Weiss es nicht. Wäre nach 12 Spielen auch ein bisschen früh, muss man sagen. Aber was machen die so gut?
Darf ich schnell einen halben Schritt zurückgehen in deiner Ankündigung vom Thema? Ich glaube mittlerweile selber daran, dass die Meister werden können. Ich sage jetzt das Anfangs Winter, weil das ist für mich auch so der klassische Fall. Jetzt gehe ich nochmal 3 Schritte zurück in dieser Sendung. Beim FCZ ist es ja genau gleich. Der FCZ wird eventuell am Ende dieser Saison absteigen, weil es niemand will wahrhaben, bis es dann im Mai so weit ist. Und im positiven Sinn ist es beim FC Thun so, dass alle jetzt immer glauben, ja, sie leben noch ein bisschen vom Boost, vom Aufstieg, und die kommen dann schon oben runter. Und jetzt, jeder Punkt, den sie jetzt haben, ist ein Punkt gegen den Abstieg. Und vielleicht sind sie im April immer noch vor. Es spricht im Moment gar nichts dagegen, weil sie spielen ja einen soliden, nicht einen spektakulären, sondern einen soliden Fußball, also wo gar nicht irgendwie darauf ausgelegt ist, dass man jetzt kann sagen, ja, die brechen dann irgendwann nie. Und von der Konkurrenz ist ja gleich niemand so konstant, dass man jetzt von jedem oder von Sparen kann eine Siegesserie erwarten. Also ich traue denen wirklich zu, dass die in der jetzigen Liga-Konstellation das könnten durchziehen. Mich würde sich ein bisschen erinnern an den 1. FC Kaiserslautern, 1997, 98, wo auch als Aufsteiger Meister geworden ist. Geschichten wiederholen sich zwar selten, aber einfach nur ich gehöre auch zu denen, die mitwirken und sagen, ja, warum nicht? Warum sollen die jetzt nicht Meister werden in der aktuellen Konstellation von dieser Super League? Aber jetzt hast du gefragt, warum sie so gut sind. Ja, eben, weil sie irgendwie einfach ihren Weg gegangen sind. Das haben wir schon Anfang Saison gesagt, das könnte ihr grosser Vorteil sein. Sie haben den gleichen Trainer, sie sind aufgestiegen, haben die Mannschaft nicht total umgebaut, was vielleicht erstaunt hat, weil wenn jemand aufsteigt, denkt man, sie müssen die Mannschaft neu erfinden, damit sie eine Chance hat in der Liga höher. Nein, haben sie nicht gemacht. Sie haben einfach punktuell ein paar Spieler zur Verstärkung geholt, wie der immer im Mittelfeld, wie ein Labo im Sturm. Ja, sie haben die DNA, die sie unter dem Lustrinelli seit 3 Jahren in sich tragen, wo kontinuierlich eine Entwicklung vorhanden war. Und es ist eine Art Fußball zu spielen, muss man auch sagen, fairerweise, wo aufs Niveau von der Super League natürlich gut passt und wo man anwenden kann und auch erfolgreich sein kann.
Ich muss am Stefan in einem Punkt widersprechen. Wenn man FCZ und Thun vergleicht, der FCZ hat es selber in den Füßen. Also wenn der FCZ sagt, wir wollen nicht absteigen, dann steigen sie nicht ab. Wenn Thun sagt, wir wollen Meister werden, heisst das noch lange nicht, dass sie Meister werden. Also der FCZ entscheidet selber über sein Schicksal, steigen sie ab oder nicht. Und Thun, glaube ich, natürlich, es ist absolut beeindruckend, der Lauf, den sie haben und der Vorsprung und so weiter. Aber eben, IBE hat jetzt einen Fehler korrigiert. Basel ist nicht so schlecht in der Spur. Hinten raus glaube ich nicht daran, dass Thun um den Titel spielen kann. Und erst recht nicht, dass sie Meister werden. Was eben, wie gesagt, nichts daran ändert, dass man Momentaufnahmen anschaut, dass man da einfach nur den Hut ziehen kann.
Das ist extrem beeindruckend. Du hast jetzt Kaiserslautern angesprochen, Stefan. Mich erinnert es auch ein bisschen an Leicester. Das ist noch ein bisschen weniger lang her, weil ich auch Kaiserslautern noch nicht miterleben durfte. Aber dort war es zum Beispiel ähnlich. Nicht, dass man aufgestiegen ist, aber man hat im letzten Moment, glaube ich, den Ligaerhalt geschafft und ist dann durchgelaufen. Und zwar mit einer Spielweise, wo man gefühlt jeden Match irgendwie so knapp 1-0 gewonnen hat und gar nicht mega gut gespielt hat. Er hat schon gut gespielt, aber eben nicht mega spektakulär und so. Und das ist bei Thun ja schon eben auch so. Das finde ich eben schon spannender, dass die gar nicht einmal so jetzt irgendwie auf eine mega intensive, weiß nicht, irgendetwas so völlig anders machen, sondern sie machen einfach saubere Arbeit, spielen jetzt dann auch gut zusammen und schlussendlich längert dann das auch.
Ja, genau. Eben wie du sagst, es ist so, sie spielen nicht spektakulär und das ist eben genau das, was ich glaube, darum kann der Erfolg nachhaltig sein. Wenn sie jetzt irgendwie einfach einen spektakulären Fußball spielen, wo man sagen, ja, sie überraschen vielleicht auch die Gegner, die sie nicht gekannt haben, dann wird das vielleicht irgendwann verpuffen. Oder wenn sie aus einem 2-3 Spektakelspieler haben, wo ihnen alles rausreißt, dann müssen wir auch sagen, ja, die können vielleicht ihre Form nicht konservieren für das ganze Jahr oder vielleicht ist mal einer verletzt und dann bricht alles zusammen. Aber weil sie also ein pragmatischer, unspektakulärer, sie spielen eigentlich ja, einen Aussenseiter-Fußball und weil das so erfolgreich ist, das ist eine Art Fußballspielen, wo man muss sagen, die kann man eigentlich durchziehen über das ganze Jahr. Und darum sage ich, ich rechne damit, dass die ganz lang werden vorher mitspielen.
Ja, also da können wir definitiv gespannt sein. Ich weiss nicht, wenn ihr noch ein Wort zu den anderen Zürcher Clubs verlieren zum Abschluss von dieser Folge, oder dürfen wir die lieber einfach noch kurz totschweigen, was bei denen gerade los ist? Winterthur hat ja wieder mal gewonnen von dort her.
Ja, das ist natürlich schon... Es ist ein starkes Zeichen. Also... Ich meine, die sind ja sowas von abgeschlagen gsi und puh, noch kein einziger Match gewonnen. Petti Rahmen hat jetzt dort wieder ein bisschen die Hoffnung zurückgebracht. Ich finde es cool. Wäre ein bisschen schade, wenn der Abstiegskampf irgendwie Mitte der Saison schon entschieden wäre. Ich habe das Gefühl, da kommt noch mal Spannung auf. Obwohl ich die Qualität vom FC Winter, also was man auf dem Platz sieht, ja, da braucht viel Arbeit und vielleicht auch ein bisschen Glück, dass man mit dieser Mannschaft kann Klasse halten kann. Aber zumindest ist jetzt wieder die Hoffnung ein bisschen zurück.
Ja, also die Qualität, die das Kader hat, ist sicher so, dass man sie müsste auf den 12. Platz setzen, wo sie im Moment auch sind. Aber sie sind gleich, soweit ich es beurteilen kann, nicht. Sie fallen nicht so massiv ab, dass nicht etwas erreichbar wäre, für eben, wenn der neue Trainer sich irgendwie den Draht findet zu der Mannschaft, dass sie da irgendwie in einen kleinen Flow oder in eine Konstanz reinkommen. Die lustigerweise der FC Winterthur, seit sie aufgestiegen sind, schon zweimal in einer ähnlichen Situation war. Einmal ganz schlecht gestartet mit dem Bruno Berner und dann haben sie irgendwie dann den Klassenerhalt doch noch geschafft in der Rückrunde. Und letztes Jahr sind sie eigentlich auch schon abgestiegen gewesen. Dann ist der Uli Forte Trainer geworden, hat sie sogar noch auf den 10. Platz geführt. Also es ist ein Muster im FC Winterthur, dass sie auch von hinten her das Feld ein bisschen aufrollen können, zumindest bis auf Platz 9 oder 10. Also ich würde sagen, da ist noch lange nichts verloren. Ich habe jetzt den Match gegen Servet nicht gesehen, aber wenn ich einfach aufs Telegram schaue, muss ich auch sagen, sie sind 1-2 hinten, irgendwie kurz nach der Pause, und machen nachher 3 Goal, gewinnen 4-2. Das spricht ja auch ein bisschen, dass eben die Mannschaft ja irgendwie, wie man so schön sagt, die Mannschaft lebt und sich nicht aufgibt. Und auch, obwohl jetzt wieder ein Rückstand war, man denkt, jetzt verlieren sie wieder. Nein, sie haben sich am Riemen gerissen und haben das Spiel können kehren gegen eine Mannschaft, die viel mehr Qualität auf den Platz bringt.
Ja, sie waren 0-1 in der Pause und haben eigentlich in der ersten Hälfte auch wenig Stich, kommen aus der Pause und schießen in der kürzesten Zeit ihre Goal. Also das ist ja schon also 3 Goal dann nach der Pause. Das ist natürlich dann schon eine Reaktion, wo man sieht, okay, da lebt die Mannschaft auf jeden Fall. Ja gut, ich glaube, in der Super League könnten wir noch so viel mehr diskutieren. Wir haben nicht einmal, also was ich natürlich als Innerschweizer Schab finde, nicht mal gross, dass 6-0 von Luzern gegen GC zelebriert. Aber ich glaube, dann müssen wir eine Spezialfolge machen, die noch länger geht.
Zur Strafe muss jetzt jeder einen Dijusso-Fallrückzieher machen bei uns. He?
Ja, dann...
Oder der Raffi tut schnell einfach das 4-0 in blumigen Worten beschreiben, damit wir es alle vor dem geistigen Auge vor uns sehen.
Ja, also ich sage einfach, alle, die es noch nicht gesehen haben, müssen es sehen. Das Goal muss man sehen. Die anderen 5 nicht zwingend, aber mal eins davon, Freistoß von Fomos, muss man auch sehen. Die muss man sehen. Und das 4-0 war eine Flanke vom Ziganix von der linken Seite. Abgefälscht wurde, darum eigentlich in den Rücken gekommen von Dijusso. Und der macht etwas, wo, also eben ich würde, also ich könnte in einem Moment nicht mehr arbeiten, wenn ich jetzt die Bewegung da machen würde. Darum mache ich es wieder nicht, aber wunderschöne Fallrückzieher ins Goal. Und das sieht man auch nicht so oft in der Super League, muss man sagen.
Und dann tun wir als Schlusswort noch schnell erwähnen, dass Dijusso beim FC Zürich ausgebildet worden ist.
Und von wo kommt er?
Vom FC Zürich.
Wettigen.
Gut, haben alle noch ein bisschen Lokalpatriotismus gebracht am Schluss. Das ist doch auch gut. Ich danke ganz herzlich für die Diskussion. Merci François, merci Stefan.
Danke.
Bitte gerne.
Und herzlichen Dank natürlich auch fürs Hören von dieser Podcast-Folge. Wenn euch das Tribünengeflüster gefallen hat, dann freuen wir uns über gutes Feedback. Am besten könnt ihr das machen, indem ihr ein Mail schreibt an podcast@chmedia.ch. Und ihr könnt natürlich auch immer gerne Bewertungen abgeben und Kommentare schreiben. Die nächste Folge vom Tribünengeflüster gibt es wieder nächsten Montag. Bis dahin gibt es weitere Podcasts von CH Media auf chmedia.ch/podcast. Ich wünsche eine grossartige Woche. Tschüss zusammen.
Tribünengeflüster, das Sportthema von der Woche.